Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Im Studio heute Carsten Hug. Einen Roman und zwei weitere Bücher stellen wir Ihnen heute vor. Eines über den Schriftsteller und Kulturfunktionär Stefan Hermlin und eines über deutsch-jüdische Fotografinnen, die nach 1933 Deutschland in Richtung Palästina-Israel verließen. Doch zuerst zu der niederländischen Künstlerin und Fotografin Jani Regneros. Ihr neuer Roman heißt »Das Lamm«. Wenn Sie schon einmal am Genter Altar standen, werden Sie sich gewiss an das Gemälde vom Lamm Gottes erinnern. Es spielt in diesem Roman eine bedeutende Rolle. Regneros erzählt eine anrührende Geschichte und stellt Fragen. Was macht das Leben aus? Was macht es lebenswert? Und was hilft, den Sinn für Schönheit auch in existenziellen Krisen nicht zu verlieren? Jörg Maggenau weiß mehr.
Die Geschichte beginnt mit einem Memento Mori. Auf einem Marktplatz in Tunis liegt ein totes Lamm, über das sich ein kleiner Junge beugt. Er inspiziert den Kadaver voller Neugier.
Das Lamm hatte die Beine angewinkelt, als wäre es in forschem Trab plötzlich umgefallen. In diesem stummen Lamm vollzog sich noch einiges andere. Das weißgelockte Fell wurde stumpf, Fliegen mit grün schillernden Leibern krochen in die Ohrmuscheln und ließen sich auf den weit aufgerissenen Augen nieder, die längst ihren Glanz verloren hatten.
Der Junge, er heißt Joris, ist 5 Jahre alt und fragt sich da schon, ob Sterben etwas ist, das auch ihn betrifft. Clarissa, seine Mutter, lehnt das entschieden ab. Sterben ist etwas für alte Leute, da würde Joris noch viel Zeit haben. Und sie erinnert sich daran, einst genauso aufmerksam, wie jetzt der Junge das tote Lamm betrachtet, ihren Sohn als Neugeborenen betrachtet zu haben, die kleine Nase, die winzigen Füße. Damals besuchte sie als Kunststudentin immer wieder den Genter Altar der Gebrüder van Eyck, um die berühmte Anbetung des Lammgottes zu betrachten. Das christliche Opfertier steht sehr lebendig und robust mit seinen 4 Füßen auf der weißen Decke eines Altars, während aus seiner Brust ein dicker Blutstrahl in einen silbernen Kelch fließt. Die Wunde kann dem Tier aber nichts anhaben. Es geht völlig auf in seiner Auferstehungsbereitschaft und hat den Tod bereits überwunden. Die niederländische Autorin, Künstlerin und Fotografin Jani Regneros hat, wie ihre Romanfigur, Kunst studiert. Ihre Motive setzt sie wie die Meister des Spätmittelalters mit Bedacht und vielleicht ein wenig überdeutlich. Das Visuelle ist Ausgangspunkt ihrer feingewebten Prosa. Farben spielen dabei eine wichtige Rolle. So taucht das Rot aus der Farbexplosion des Genter Altars bald wieder auf, als sich Joris Urin erst zartrosa, dann bräunlich, dann blutrot verfärbt. Die Untersuchungen führen zu einer niederschmetternden Diagnose: Nierentumor. Außer der Entfernung des befallenen Organs steht eine langwierige Chemotherapie an. Von einem Augenblick auf den nächsten ist nichts mehr so wie zuvor.
So ist es also, eine Schreckensnachricht entgegenzunehmen. Das ist in einer Minute getan, eher weniger. Es ist eine Frage von Sekunden, von ein paar Atemzügen, die als Worte den Mund eines Menschen verlassen.
Der Kampf ums Überleben des kleinen Kindes, sein Leiden, seine Schmerzen, sein zunehmender Widerstand gegen die Chemiekeulen, die zu krampfartigem Erbrechen und Haarausfall führen, ist die eine Ebene der Erzählung. Da scheut Jani Regneros kein Detail und bleibt in einem mitleidslosen Präsens ganz dicht bei ihren beiden Figuren, Mutter und Kind. Die Welt reduziert sich auf diese symbiotische Beziehung, neben der es nur noch Ärzte, Schwestern und andere Kranke im Wartezimmer gibt. Auf einer anderen und trotz aller körperlichen Drastik vielleicht der wesentlichen Ebene geht es darum, die Lebensfreude und den Sinn fürs Schöne nicht zu verlieren. Der Kampf ums Überleben ist nur dann sinnvoll, wenn zu leben mehr bedeutet, als nur einen funktionsfähigen Körper zu verteidigen.
Vielleicht ist das vorerst ihr größter Verlust, denkt Clarissa, dass sie keinen Blick mehr für Schönheit hat. Sie sieht nirgendwo mehr Anfang, nur noch Ende. Ihr Blick hakt sich an kaputten Dingen fest und macht sie noch toter, als sie ohnehin schon sind.
Schließlich ist es das titelgebende Lamm Gottes und die Farbenpracht der Kunst, die Clarissa helfen, diesen Verlust zu überwinden und zum Leben zurückzufinden. Der goldene Strahlenkranz, der den Kopf des Lammes auf Van Eycks Altarbild umgibt, wiederholt sich spiegelbildlich, wenn sie die ausgefallenen blonden Haare betrachtet, die Joris kahl gewordenen Kopf auf dem Kissen umgeben. Das Auferstehungsmotiv ist damit auf das Kind übertragen. Die Farben beginnen wieder zu leuchten. Dennoch handelt es sich nicht um eine religiöse Erweckungsgeschichte. Nicht der Gottesglaube, nicht das Christentum, sondern die Kunst erweckt die Lebenskräfte neu. Am Ende dieser symbolkräftigen Erzählung stehen Clarissa und Joris dann tatsächlich vor dem Genter Altar. Die Mutter nimmt den Jungen auf den Arm, damit er dem Opfertier direkt in die Augen sehen kann, so wie zu Beginn dem toten Lamm in Tunis. Doch jetzt stopft er sich ganz profan möglichst viele Pralinen gleichzeitig in den Mund und grinst. Das Leben hat gewonnen, einstweilen. Gianni Regnerus hat im Kampf gegen die Krankheit eine poetisch dichte, eindrückliche Prosa mit vielen Farbtönen abgetrotzt.
Jörg Margenau war das über Gianni Regnerus, Das Lamm, aus dem Niederländischen von Ulrich Vohr. Weitle Verlag, 104 Seiten, 20 Euro. Stefan Hermlin war eine Ausnahmeerscheinung in der kulturellen Szene der DDR. Angesichts seiner Biografie als Antifaschist und Jude schien er unangreifbar zu sein. Nach der Wende wurde der Vorwurf laut, seine Biografie basiere auf Lügen. Verbittert starb Hermlin 1997. Ein Jahr zuvor hatte ihm Karl Corino vorgeworfen, er habe sich eine Wunschbiografie erschrieben. Und nun hat Hans-Dieter Schütt einen biografischen Essay mit dem Titel »Stefan Hermlin entlang eines Dichters« vorgelegt. Michael Opitz hat ihn gelesen.
Stefan Hermlin war der Grand Seigneur der DDR-Literaturszene, ein sozialistischer Homme de Lettres, dem Hölderlins Dichtung ebenso zum ästhetischen Maßstab wurde wie die moderne französische Literatur und Majakowskis Revolutionslyrik. Hermlin hatte etwas Aristokratisches. Auf dem DDR-Schriftstellerkongress 1978 verblüffte er die Genossen mit dem Bekenntnis, ein spätbürgerlicher Schriftsteller zu sein. Er ging zu den schlechten Sachwaltern der kommunistischen Idee auf Distanz, blieb aber, im Unterschied etwa zu Arthur Köstler oder Hans Sahl, in der Partei. Hermlin verstand es, mit Worten zu überzeugen. Ungern, so äußerte sich der Schriftsteller Gerhard Wolf, hätte er ihn zum Feind gehabt. Zum Feind erklärten ihn schließlich die SED-Oberen, als er 1976 eine Petition gegen die Ausbürgerung Wolf Biermanns verfasste. Fortan setzte sich der 1915 als Rudolf Leder geborene Hermlin für Autoren wie Sarah Kirsch oder Wolfgang Kilbig ein, die aus der DDR ausreisen wollten. Doch auf Hermlins kommunistische Vorzeigebiografie fiel ein Schatten, als Karl Corino in seinem 1996 erschienenen Buch »Außen Marmor, innen Gips, die Legenden des Stefan Hermlin« auf Differenzen zwischen der literarischen Figur in Hermlins autobiografischem Roman »Abendlicht« und der Biografie von Rudolf Leder hinwies. Zwischen Faktischem und Fiktivem, nicht unterscheidend, bezichtigte er Hermlin der Legendenbildung und Lüge. Die Demontage glich dem Sturz eines Denkmals von einem Sockel. Hans-Dieter Schütt legt nun mit Stefan Hermlin entlang eines Dichters ein Anti-Corino-Buch vor, in dem er andere Akzente setzt.
Beweise legen Wirklichkeit frei, die Wahrheit nicht immer. Unwahrheiten in der veröffentlichten Biografie verkleinern mir nicht die Wahrhaftigkeit von Hermlins Literatur. Ich gestehe meine Neugier auf Zerrissenheiten.
Schütt räumt zugleich ein, dass er darauf verzichtet hat, in Literaturarchiven zu recherchieren und Familienchroniken zu studieren. Geschrieben hat er keine Biografie, sondern einen biografischen Essay, wie der Autor seinen Text verstanden wissen will. Spektakulär Neues dürfen die Leser nicht erwarten.
Gelesen habe ich, was Stefan Hermlin geschrieben und gesagt hat. Es ist mir das Entscheidende. Ich spüre Bezüge, sie ziehen mich an. Dies Hochtönende, dies Geloben, dies tapfer wie trotzig Religiöse. dies Schicksalsschwere eingefasst in Eleganz.
Schütt versteht seinen Essay als Versuch, der Person und dem Werk von Hermelin dadurch näher zu kommen, indem er assoziativ Episoden und Ereignisse aus dem Leben des Autors erwähnt, wobei Widersprüche in Hermelins Biografie, etwa seine Wandlung vom gläubigen Stalinisten zum kritischen Intellektuellen, nicht verschwiegen werden. Deutlich wird, dass Schütt das Bild wieder zusammenzufügen gedenkt, das nach Corinus Hermelin Demontage zu Bruch gegangen ist. Das ist verdienstvoll und aller Ehren wert. Bei der Rekonstruktion des Bildes beruft er sich häufig auf prominente Hermelin-Freunde wie Volker Braun, Christa und Gerhard Wolf, Friedrich Diekmann oder Heiner Müller. Entstanden ist so das rekonstruierte Bild eines Aufrechten, der nicht immer aufrichtig war. Zugleich erinnert Schütt auch an Hermelins bedeutendes literarisches Werk, aus dem der Roman Abendlicht, die Erzählung der Leutnant Jörg von Wartenburg und das Hörspiel Scardanelli herausragen. Schütt weiß, mit der Sprache umzugehen. Er hat einen ganz eigenen, sehr metaphorischen Erzählstil. Und er beherrscht die Kunst der Suggestion. Anfangs subtil zurückhaltend, bezieht er im Verlaufe seiner Abhandlung immer öfter die eigenen biografischen Verwerfungen in seinen Essay mit ein, sodass beispielsweise nicht nur von Hermelins, sondern auch von der eigenen Zerrissenheit die Rede ist. Die so hergestellte Nähe nivelliert allerdings eklatante biografische Differenzen. Denn Schütt, der Cheflektor des FDJ-Zentralorgans Junge Welt war, stand zu DDR-Zeiten eben nicht Schulter an Schulter mit Hermelin, sondern an der Seite jener, denen Hermelin die Stirn bot.
Michael Opitz über Stefan Hermelin, entlang eines Dichters von Hans-Dieter Schütt. Erschienen im Quintus Verlag, 294 Seiten, 25 Euro. Anna-Sophia Messner, geboren 1981, studierte Kunstgeschichte sowie jüdische Geschichte und Kultur. Heute arbeitet sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität. In ihrem Buch Palästina-Israel im Blick verfolgt sie Lebenswege von Fotografinnen, die 1933 nach der Vertreibung aus Deutschland im damaligen Palästina Fuß fassten. Ich habe die Autorin gefragt, was sie bewegt hat, sich auf das Wirken deutscher Fotografinnen im jungen Staat Israel zu fokussieren.
Ja, das ist eine spannende Frage. Mich hat das Thema deutsch-jüdische KünstlerInnen in Israel, Palästina, also die sogenannten Yekes, sehr interessiert. Und am Anfang meiner Recherchen habe ich gleich festgestellt, dass es so viel unbearbeitetes Material zu deutsch-jüdischen Künstlerinnen und Künstlern in Israel gibt, dass ich mich auch einfach einschränken musste. Und das Thema Fotografie ist ja auch in der Kunstgeschichte bisher oder hat noch nicht den Stellenwert wie andere künstlerische Medien. Und ich habe spannendes Material gerade auch zu Fotografinnen in Israel gefunden. Die Fotografie in dieser Zeit, gerade in den 20er Jahren in der Weimarer Republik, war ja auch explizit ein Frauenberuf. Und für die künstlerische Arbeit von Frauen habe ich mich schon immer besonders interessiert. Und so haben die einzelnen Puzzlestücke dann eigentlich ein ganzes Bild ergeben.
Jetzt sagen Sie so einfach dahin, ich habe da so viel Material gefunden. Das ist ja eigentlich doch nicht so ganz einfach, denn das liegt viele Jahrzehnte zurück. Sie schreiben in der Einleitung die Geschichte eines Koffers, ein Zufallsfund. Wie sind Sie überhaupt an das Material dann gelangt? Wie konnten Sie recherchieren?
Es gab eigentlich so eine Art Domino-Effekt. Am Anfang interessierte mich besonders das Werk der Schwestern Charlotte und Gerda Meyer. Und ich kam ins Gespräch im Central Zionist Archive, wo zu diesem Zeitpunkt vor ungefähr 10 Jahren einfach lose Negative, die auf dem Müll gefunden wurden, mühsam aufbereitet wurden. Und ich kam ins Gespräch mit den Mitarbeiterinnen dort und sie sagten mir, ja, es gibt noch weitere Fotografinnen, zum Beispiel in der privaten Sammlung oder in dem Nachlass. Und der Fotohistoriker Guy Raast konnte mir auch noch mal Hinweise geben. Und so unter anderem eben auch zu dem Koffer oder dem Kofferarchiv, der das Leben und Werk, muss man fast sagen, der Fotografin Alice Hausdorff archiviert und der vor ungefähr 15 Jahren auf einem Müllhaufen in Haifa gefunden wurde und dann einem Privatsammler in der Nähe von Jerusalem übergeben wurde. Und da gerade die schriftlichen Zeugnisse, die Briefe auf Deutsch sind, hatte sich da bisher auch niemand so richtig rangetraut. Und ich war die Erste, die eben mit dem Koffer und auch mit dem Nachlass der Fotografin Alice Hausdorff arbeiten durfte. Und am Ende meiner Recherchen, die ja wirklich über viele Jahre ging, hatte ich ungefähr die Namen von 20 Fotografinnen, die aus Deutschland emigriert sind. Von 10 habe ich aber wirklich die Nachlässe dann gefunden und auch bearbeitet.
Sie sagen, 10 haben Sie bearbeitet. Man kennt ja Namen, vielleicht Marianne Breslauer kennt man, Ellen Auerbach kennt man, aber viele andere Namen nicht. Was für Fotografinnen sind das? Was können Sie sagen über die Ästhetik dieser unterschiedlichen Frauen? Gibt es da Ähnlichkeiten? Gibt es Bezüge?
Ja, mir war es eben auch wichtig für meine wissenschaftliche Fragestellung, den Kulturtransfer von Deutschland nach Palästina, Israel zu beschreiben, insbesondere der Avantgarde-Fotografie, also der Ästhetik des neuen Sehens und der neuen Sachlichkeit. Deswegen war es für mich wichtig, dass die Fotografinnen, die ich bearbeite, bereits in Deutschland als Fotografin gearbeitet haben oder dort auch ihre Ausbildung erhalten haben. Die Fotografinnen haben teilweise in den Fotoschulen der Zeit etwa am Bauhaus gelernt, bei dem berühmten Fotografen Walter Peterhans zum Beispiel, der dann auch die erste Fotoklasse am Bauhaus übernommen hat. Das heißt, die Fotografinnen hatten die Ästhetik und den Blick der Avantgarde der Weimarer Republik. Und da war ja auch ganz besonders das Konzept der neuen Frau in der Avantgarde aktuell. Und ja, innerhalb dieser avantgardistischen Strömungen waren die Fotografinnen aktiv. Sie haben sich auch selber als neue Frauen verstanden und eben mit diesen neuen Ästhetiken gearbeitet. Und die haben sie dann bei ihrer Emigration mit nach Palästina, Israel gebracht und vor Ort natürlich auch die neuen Gegebenheiten aufgenommen, die neuen Motive in dem im sich im Aufbau befindenden Staat Israel, also den Nation-Building-Prozess. Aber es gibt natürlich auch orientalisierende Darstellungen. Und man kann die Fotografien eigentlich als transkulturelle Objekte verstehen, auf denen sich sozusagen die Avantgarde der Weimarer Republik mit den neuen Gegebenheiten in Palästina, Israel verbindet und dann eine neue hybride Bildsprache schafft.
Hatten die Fotografinnen denn die Möglichkeit, in Israel weiterzuarbeiten? Hatten sie einen Einfluss auf die Fotografiegeschichte auch des ganz jungen Landes?
Ja, das ist eine ganz wichtige Frage und auch eine zentrale Frage meiner Forschungsarbeit. Denn es lässt sich feststellen, dass aus Gründen von Gender und Exil die Frauen in Israel nicht in demselben Maße, gerade auch von zionistischen Institutionen, beauftragt wurden, den Nation-Building-Prozess zu fotografieren, wie die männlichen Kollegen. Das heißt, sie hatten häufig eigene Fotostudios oder haben auf Streifzügen durch das Land dieses festgehalten. Viele haben sich auch der experimentellen und künstlerischen Fotografie gewidmet. Das heißt, sie hatten Erfolg, konnten häufig, aber nicht davon leben. Dennoch, wie etwa die Fotografin Lou Landauer, die das erste Fotografie-Department an der Kunstakademie Bezalel in Jerusalem eingerichtet hat und dort Schülerinnen und Schüler in der Avantgarde-Fotografie unterrichtet hat. Das heißt, sie hat eigentlich auch institutionell den Grundstein für die moderne Fotografie in Israel gelegt.
Anna-Sophia Messners Palästina Israel im Blick erscheint im Wallstein Verlag. 376 Seiten über 100 Abbildungen, 47 €. Und nach den Nachrichten folgt Forschung aktuell.